wollte eine Geschichte von einer Gans erzählen. Davor würde ich aber gerne noch mal beten. Himmlischer Vater, wir sind hier in deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass du bei uns bist und mitten unter uns bist. Öffne du unsere Herzen. Öffne du unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören und dich hören. Sende du deinen Geist unter uns. Amen. Ich würde gerne eine Geschichte von einer Gans erzählen. Da hat ein Vater seinem Jungen eine Gans geschenkt. Eine wunderschöne Gans, so schön wie sie hier auf dem Foto ist. Und der Junge hat sich unglaublich über die Gans gefreut. Und nach 3 Tagen fing die Gans an, ein Ei zu legen. Und der Junge liebte Gänseeier. Und er nahm das Ei und ist dann in die Küche gerannt, hat es aufgeschlagen und gebraten, sein Gänseei. Am 2. Tag legte die Gans wieder ein Ei. Und der Junge war wieder unglaublich begeistert von dem Ei, viel mehr als von der Gans. Und er bratete, hat das Ei gebraten und gegessen. Und was passierte am 3. Tag? Die Gans legte wieder ein Ei. Und er nimmt das Ei, brät das Ei und während er das Ei isst, kommt ihm die Idee. Wo ein Ei ist, da müssen auch noch mehr sein. Und er greift sich ein großes Messer, stürzt sich auf die Gans, schlägt es in die Gans rein, reißt sie auf nach den vielen Eiern. Und was hat er in der Hand? Nur Dreck und Därme. Kann mal passieren im Leben. Gott hat uns was unglaublich Wertvolles anvertraut. Vergebung. Aber manche Menschen behandeln Vergebung so wertlos. Wie der Junge am Ende seine Gans. Die Gans und die Eier, die können irgendwie zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und Vergebung und christlicher Glaube gehört zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und Vergebung ist ein zentrales Thema in der Arbeit im Südsudan, wo wir im Südsudan arbeiten, wo wir im Ostkongo arbeiten, wo verschiedene Stämme miteinander kämpfen und Menschen sich unglaubliches Leid zufügen. Und da wird immer wieder deutlich, Vergebung ist mehr als nur eine einmalige Handlung. Vergebung ist ein Lebensstil. Und unsere Predigt, die zeigt es mit auf. Ich lese aus Epheser, Kapitel 4, die Verse 29 bis 32. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, an dem ihr von aller Sünde befreit seid. Mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigen Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Amen. Man kann den Text gut erklären mit einem Haus. Unsere Worte, die offenbaren immer unser Herz auch. Wer es nötig hat, hier von anderen schlecht zu reden, Vers 29, bei dem muss doch irgendwas vorgefallen sein. Wer sich Bitterkeiten, Jähzorn, Wut und gehässige Gerede hat, wer sich hinsetzt und Gemeinheiten ausdenkt, das hat oft ein Problem im Fundament. Da, wo nicht vergeben wird, da kommt der Hass immer wieder raus und zeigt sich in ganz verschiedenen Formen. Der Grund liegt im Fundament. Und wenn ich mir Gedanken mache, oder wenn Sie sich mal Gedanken machen, wie oft bleiben Sie in Gedanken bei Vorfällen hängen, die Sie verletzt haben? Und dann ist man mitten in irgendeiner anderen Arbeit, man korrigiert als Lehrer oder als Wirtschaftsmensch, man macht da seine Zahlen und auf einmal kommt es wieder in den Kopf. das, was damals die Person mir gemacht hat, oder vor einer Woche oder zwei Wochen. Und die Gedanken nehmen mich gefangen. Und ich denke es nochmal durch. Und das sticht wieder ein bisschen im Herzen. Denn die negativen Gedanken, die verletzen uns ja immer wieder, wenn sie wiederkommen. Und rauben mir die Kraft für mein Leben, für meine Freude. Es verletzt mich wieder, es macht mich wieder traurig und dann ist es wieder da. Das Problem ist, wenn mein Herz voll ist mit Ärger, voll ist mit Bitterkeit oder mit negativen Erinnerungen oder Schuldzuweisung, was die Person mir damals gemacht hat oder letzte Woche gemacht hat, wie soll denn da Gott noch seine Liebe in mein Herz füllen, wenn es schon voll ist mit so Schmerzen? Im Kongo, wo wir in der Mission arbeiten, da fügen manchmal Rebellen anderen Menschen unglaubliches Leid zu. Das hängt damit zusammen, eben, dass Kinder schon sehr früh oft sich Rebellengruppen anschließen, weil sie nichts anderes zu tun haben, oder manchmal Rebellen Dörfer überfallen und dann Kinder mitnehmen, dass sie kämpfen. Und da wird so das ethische Bewusstsein ein Stück weit zerstört. Und dann können die Menschen unglaublich Grausames machen, weil sie einfach da was zerstört haben. Und da kämpfen auch manchmal Frauen. Nicht nur Kinder, nicht nur Männer. Und da gab es ein Interview mit einer Frau, wie sie denn dazu kam, einfach zu kämpfen und Leute zu erschießen. Und dann hat sie erzählt, sie war mit ihrem Mann verheiratet und sie war in einem kleinen Stück Land und dort haben sie sich davon ernährt mit den Kindern. Und dann kamen eines Tages Rebellen, die wieder Hunger hatten und haben sie überfallen, haben sie misshandelt vor den Augen von dem Mann und danach die Panga genommen und den Mann zusammengekackt. Und sie stand da und die Kinder standen da. Und was macht so eine Frau? Sie schloss sich einer anderen Rebellengruppe an, um mit dem Hass umzugehen, die anderen wieder bekämpfen. Da bekämpfen sich die Leute ja immer wieder und die einen bekämpfen die anderen. Und als sie dann den ersten von der anderen Gruppe, von der Gruppe, die sie wieder angegriffen haben, damals erschossen hat, hat sie sich innerlich erleichtert gefühlt. So von dem Schmerz, was man ihr angetan hat. Aber was passierte denn nach 14 Tagen? Die Erinnerung, dass sie keinen Mann hatte, die kam wieder hoch. Das Erlebnis von damals, das kam wieder hoch. Die Bitterkeit, die kam wieder hoch. Und ihr Mann war deswegen immer noch nicht am Leben, auch wenn sie von den anderen jemanden erschossen hat. Und sie kämpfte weiter. Aus Rache, aus Hass, aus innerer Verletzung. Lässt sich denn Unrecht und Schmerz wirklich durch Rache beseitigen? Menschen, die verletzt sind, die verletzen andere. Nicht nur im Kongo. Was erzähle ich über die Menschen, die mich verletzt haben? Unsere Worte, die offenbaren immer unser Verhalten und was in uns drin ist. Unsere Gedanken beeinflussen unser Tun beeinflusst irgendwann mal unsere Gewohnheiten und unseren Charakter und so weiter. Und an Ihren Arbeitskollegen können Sie sicherlich irgendwann erkennen, ob diese Menschen vergeben können und einen Lebensstil der Vergebung leben können oder nicht. Und an Ihren Nachbarn und auch in dem, was in Gemeinde geredet wird, können wir erkennen, ob unsere Mitchristen Vergebung leben können oder ob sie es nicht leben. Und da, wo wir nicht vergeben, da uns schlecht voneinander reden, da betrübt es den Heiligen Geist. Wie kann denn Gottes Geist in uns wohnen, in Gottes Heiligkeit in uns wohnen, wenn wir uns ein bisschen unheilig verhalten. Aber da wo wir sagen, was gut ist für andere, was hilfreich ist, Vers 29, wo Freundlichkeit und Barmherzigkeit ausstrahlt, wo wir einen heiligen Lebenswandel fühlen, da kann Gottes Geist durch uns wirken, durch uns strahlen. Vers 32. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Manchmal fällt Vergeben auch schwer, weil wir ein falsches Bild von Vergeben haben. Aber Vergeben heißt nicht verharmlosen. Wenn Menschen mir Unrecht getan haben, gibt es ja in Deutschland, wir sind in Deutschland so gesegnet mit so einem Rechtsstaat. Im Südsudan ist es ein bisschen anders, im Osten von Kongo ist es auch ein bisschen anders. Da fällt es dann noch schwerer manchmal. Aber in Deutschland kann man Dinge melden und trotzdem der Person vergeben, damit Gerechtigkeit geschieht, damit Unrecht Einhalt geboten wird. Und dann kann ich vergeben, das aus meinem Herzen rauslassen, weil sich andere darum kümmern, für Gerechtigkeit. Vergeben, das ist so ähnlich, wie wenn jemand Haus baut oder was umbaut und sein Bad vielleicht umbaut. Und dann gibt es da so die Fliesenleger, die da alles einbauen und dann kann man das vergeben. Dann vergibt man das an den Fliesenleger. Und dann muss der Fliesenleger sich drum kümmern, dass das am Ende so ist, wie man es vereinbart hat. Oder wenn jemand ein Haus baut, momentan boomt es ja mit dem Hausbau, da vergibt man dann zum Beispiel jemanden die Zimmerarbeiten, den Dachstuhl, und dann ist der drum verantwortlich, dass das so gemacht wird, wie es vereinbart wurde. Man vergibt es, man gibt es weg und jemand anders kümmert sich drum. Das ist Vergeben. Und wenn wir vergeben, dann geben wir das bei Gott ab. Und dann kümmert er sich drum. Er hat gesagt, die Rache ist mein. Wir sollen uns nicht rächen. Und wir können den Schmerz und die Bitterkeit, die in unserem Herzen ist, vergeben, weggeben, bei Gott abgeben. Und dann kümmert er sich drum. Und ich bin frei. Wenn Sie Fliesenlegerarbeiten vergeben, dann kümmert sich der Fliesenleger drum. Und Sie sind frei. Sie müssen nur am Ende schauen, wie es war. Und wenn wir im Himmel sind, dann können wir mit Jesus darüber reden. Die Dinge, die wir abgegeben haben bei ihm. Dann ist er verantwortlich und wir sind frei. Vergeben. Aber manchmal, da passiert es, dass wir uns schwer tun, zu vergeben. Das bei Gott abgeben. Weil da innerlich noch so Verletzungen sind. Das war schon damals bei den Ephesern so, in dem unser Brief geschrieben wurde, bei den Ephesern. Da gab es die Judenchristen und da gab es die Heidenchristen. Und dazwischen waren relativ tiefe Gräben. Die Juden, die durften nicht so Schweinefleisch essen und hatten den Eindruck, das ist unrein und jenes ist unrein. Und wenn man so erzogen wird als Kind, das ist unrein und das ist, und mit denen sollte man vielleicht nicht die Hand so oft schütteln, weil der vielleicht unrein sein könnte, dann prägt es ein. Und dann kann man das nicht einfach so mal schnell abstreifen, wie man 30 Jahre lang gedrillt und geprägt wurde. Und den anderen tut es aber weh, wenn sie so behandelt werden und verachtet werden. Jetzt stellen Sie sich zum, ich weiß nicht, hier im Nürnberger Raum, da gibt es so Sauerkraut und Bratwurst, ist das so, oder Schäufele? Was ist denn hier mehr so so regionales Leibgericht? Was nehmen wir? Schäufele und so das Schäufele, was essen wir da dazu? Ein Gläschen Freili. Da essen wir, und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie laden Erker dann ein und machen Schäufele und Gläschen. Und na, für Schäufele, da steht man oft so 2 Stunden fast in der Küche. Ne? Das muss ja braten und bis das durch ist. Und dann steht man da 2 Stunden in der Küche, macht Schäufele, macht Gläs dazu, formt die schön rund, dass sie da nicht zu klar werden. Und dazu gibt es Sauerkraut oder Blaukraut. Auch etwas mies noch, das ist meistens so. Und dann kommt einer, den man eingeladen hat und sagt, sowas esse ich nicht. Das tut schon weh, ne? Und so war das damals auch bei den Juden und den Heiden. Was? Ja, Die Leute, die das gern essen, die denken, die anderen sind blöd. Aber wenn ich sie nach Afrika einlade und die Leute lieben Grashüpfer, die sind auch ganz knackig, und sie das nicht essen, denken die auch, ist der blöd? Mich haben mal die Leute in Uganda, meine Studenten, gefragt, was essen denn die Leute so am Meer? Essen, ernähren die sich von manchen Sachen, von Fisch und so? Und dann habe ich ihnen Bilder gezeigt und dann waren da Shrimps. Und dann schauen die mich ganz entsetzt an. Boah, essen die so Zeug? Sind die so arm, können die sich nichts Ordentliches kaufen, wie Ziegenbock oder Esel oder so? Essen die so kleine Krabbenviecher, furchtbar eklig. Muscheln, noch schlimmer. Wir alle wachsen auf und das, was so die Eltern essen, empfinden wir es als normal. Deswegen ist es nicht eklig. Und wenn wir Shrimps sehen, vielleicht weil es unsere Eltern schon gegessen haben oder so, kriegen wir auf einmal Appetit und keinen Brechreiz. Und andere, das sind so gleiche, kleine, ähnliche Viecher, was halt zum Beispiel Heuschrecken, das sehen wir auch, aber wir haben es nicht als normal empfunden, weil es unsere Eltern und Großeltern nicht gegessen haben. Und auf einmal löst es in uns keinen Appetit, sondern Brechreiz aus. Und so ähnlich ging es den Juden damals auch. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückkommen. Im Epheserbrief. Und die Gräben waren unglaublich tief. Und was macht Paulus? Der das schwierige Thema behandelt, zwischen den verschiedenen Gräben, wo so viele Verletzungen lagen, so viel Unversöhntheit, wie in manchen Gemeinden und wie zwischen manchen Nachbarn und sonst was. Und in Kapitel 1, Vers 3 bis 5, der ändert die Blickrichtung erstmal. Und er zeigt auf, was wir in Christus alles haben. Da, wenn Sie den durchlesen, in ihm kommt da immer. In Christus, seine Liebe gilt allen gleich. In ihm haben wir. Und der andere, gegen den ich was hab, der mich verletzt hat, macht Paulus deutlich, den liebt Gott genauso wie mich. Das ist ja mir manchmal gar nicht so recht. Ne? Wir beten, der andere, den soll er mal eins drüberhauen, weil der so böse war. Und strafen. Am besten noch in der Hölle. Und Gott liebt den anderen Menschen genauso wie mich. Seine Liebe gilt allen gleich. Und in ihm haben wir Vergebung. Er ist für mich gestorben und für den anderen genauso. Und er hilft uns, die Person, die mich verletzt hat, mit den Augen Jesu zu sehen. Und es ändert manches von unserer Perspektive. Die Gräben zwischen den Juden und den Heiden. Die Juden sollen die Heiden mit Jesu Auge sehen und die Heiden sollen die Judenchristen mit Jesu Auge sehen. Und dann in den nächsten Versen macht er deutlich, dass wir unsere Berufung, er betet. Er betet, dass wir unsere Berufung in Christus erkennen. Und da, wo ich meine Berufung erkenne und weiß, weshalb ich hier da bin, Botschafter Jesu Christus zu sein, mit den Gaben und den Grenzen, die er mir gegeben hat, Licht und Zeugnis zu sein. Da werden manche Schwierigkeiten, die ich vielleicht so mit dem Nachbarn oder mit dem Gemeindeglied oder sonst jemand habe, wesentlich kleiner. Und andere Dinge, die kriegen an Bedeutung, die werden wichtiger, wenn wir unsere Berufung im Blick haben. Er betet, dass wir unsere Berufung in Christus erkennen. Und dann macht er deutlich, die Gnade Gottes. Kapitel 2, die ersten Verse bis Mitte Kapitel 3. Er fragt, wer warst du denn, bevor Jesus dein Leben erneuert hat? Warst du denn besser? Warst du denn anders? Und er zeigt auf, wie sündig wir waren. Jesus hat gesagt, wer ohne euch, von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Vergeben setzt immer voraus, dass ich akzeptiere, dass ich anerkenne, dass ich auch Schwächen habe und Fehler mache und schlechte Tage habe und verletzende Sachen auch manchmal sage. Und das hilft mir, mit den Schwächen und den Verletzungen des anderen auch manchmal besser umzugehen. Und Paulus macht da deutlich am Kreuz. Am Kreuz erkenne ich meine eigene Schuld. Und die hilft mir, mit der Schuld des anderen anders umzugehen. Und ich brauche Vergebung. Und die andere Person braucht genauso Vergebung. Und dann unterstreicht er die Verbundenheit mit Christus, wie wir in ihm leben können. Kapitel 3, 14 bis 1. Das ist eigentlich wieder ein Gebet. Er betet, dass wir unsere Verbundenheit in Christus leben. Und das setzt voraus, dass wir Vergangenes vergeben, weggeben, bei Christus abgeben, damit wir frei sind für die Zukunft. Niemand hat Kraft für die Zukunft, wenn ihn die Vergangenheit versklavt, wenn ihn das, was ihm wehtut, immer bindet und verletzt. Dann lernen wir, Ereignisse so anzunehmen, wie sie passiert sind und in Gottes Hand zu legen. Manches in unserem Leben ist sicherlich nicht so gelaufen, wie wir es gewollt hätten oder wie wir es gehabt hätten. Aber wenn wir uns mit der Geschichte nicht versöhnen, dann schleppen wir sie ständig mit uns herum. Und dann kommt unser Text, dann geht es ganz praktisch um Versöhnung weiter. Es hat ein südafrikanischer Bischof, Desmond Tutu, gesagt, wenn wir vergeben, dann entlassen wir den Schuldigen aus der Verantwortung und aus unseren Gedanken. Und wir geben ihm auch keine Möglichkeit mehr, wenn wir ihn aus den Gedanken entlassen, dass er uns ständig mit diesen Gedanken weiter verletzt. Ich entlasse ihn und bin frei. Das setzt voraus, vergeben, dass ich mich innerlich damit auseinandersetze. Und es ist schwer, die Person, von der ich erzählt habe, die Frau, die aus Hass kämpft, da nochmal drüber nachzudenken, sich mit auseinanderzusetzen. Was genau hat mich so stark verletzt? Wie war das? Damit man Distanz gewinnt. Man kann schlecht vergeben, wenn man nicht eine Distanz gewinnt. Und dann ist es wichtig, das auszusprechen, damit Gott uns was zusprechen kann. Himmlischer Vater, ich lege die Verletzung in deine Hand, das, was die Person mir angetan hat. Ich möchte, dass wieder Liebe neu Kontrolle über meine Gedanken kriegt, über meine Gedanken und Gefühle und nicht das Unrecht. Hilf, dass ich das Negative, die Verbitterung, dass es weicht und ich wieder neu deinen Frieden spüre. Und manchmal kommen die Gedanken immer weiter und ich merke, ich drehe mich da irgendwie um den Kreis. Und dann hat Gott uns Menschen zur Seite gestellt als Christen, Brüder und Schwestern, denen wir das sagen können, anvertrauen können, damit sie für uns beten, damit sie uns im Namen Jesu Vergebung zusprechen oder mit dafür beten, dass wir Menschen vergeben können, dass die Bitterkeit weicht, dass die negativen Gedanken weichen und wir wieder Kraft für die Zukunft haben. Und dann ist Vergeben manchmal ein Prozess. Ich vergebe heute und morgen kommen die Gedanken wieder. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Vergeben ist ein Lebensstil. Das ist mehr wie eine einmalige Sache. Und immer wenn die Gedanken wiederkommen, kann ich mich entscheiden. Entweder ich gebe es bei Gott wieder ab oder ich denke sie weiter. Und gebe dem Hass oder gebe der Verletzung in meinem Herzen wieder Raum. Und je mehr ich es abgebe und immer wieder neu abgebe, desto freier werde ich. Und wenn ich merke, ich drehe mich hier in der Schleife, dann kann ich Geschwister fragen, dass sie für mich beten. Nach dem Gottesdienst oder sonst, wenn man sich trifft. Deswegen haben wir uns gegenseitig. Vergeben beginnt immer mit mir. Wenn ich einen Finger auf andere zeige, der müsste anfangen, dann zeigen drei Finger, sehen Sie das hier, drei Finger eigentlich auf mich zurück. Ich bin derjenige, der befreit ist, wenn er vergibt. Der Epheserbrief, der beginnt mit Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Kapitel 1, Vers 2. Und er endet mit den Worten, damit ende ich jetzt auch, Vers 23 in Kapitel 6. Der Friede Gottes sei mit den Geschwistern. Vers 24. Und die Gnade sei mit euch allen. Gnade und Friede. Die zwei Worte kennzeichnen den Epheserbrief. Und die kennzeichnen uns als Christen. Wenn wir bereit sind zu vergeben, können Sie sich noch an die Geschichte erinnern? Mit der ganz am Anfang, Der Junge achtete das Ei so hoch, aber die Gans war wertlos. Lasst uns nicht so verhalten wie der Junge und Vergebung wertschätzen, weil es zum Glauben gehört. So wie das Ei und die Gans zusammengehört. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir sind hier in deiner Gegenwart. Und dein Kreuz erinnert uns, dass die einzige Alternative zum Hass, zum Schmerz, zur Bitterkeit Vergebung ist. Damit die Spirale der Lieblosigkeit unterbrochen wird. Du hast es uns vorgelebt. Damit wir dir nachfolgen. Und da, wo negative Gedanken und bittere Worte in unseren Herzen sind, möchte ich dich bitten, dass du uns heilst, dass sie rauskommen, damit wieder neue Lebensfreude unser Leben durchdringen kann. Und da, wo sich Bilder in uns eingefressen haben, Bilder, die uns verletzen, Bilder, die uns klein machen und schwach machen, möchte ich dich bitten, dass du mit deinen liebenden Gedanken uns umarmst, damit diese negativen Gedanken uns nicht versklaven. Du bist bei uns. Heile du uns und mach du uns bereit zum Vergeben. Amen.